herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Moin Denise.
Hi Astrid.
Und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Also erstmal schön, dass ihr alle wieder dabei seid. In dieser Folge wollen wir über das ganz, ganz wichtige Thema Tränkeaufnahme, Wasseraufnahme von Milchkühen sprechen. Warum ist das so wichtig für die Fütterung und so weiter und so fort. Super, super wichtiges Thema, weil natürlich alle wissen, Kühe trinken viel und man braucht viel Wasser und eine hohe Wasseraufnahme, um auch Milch zu produzieren. Ich habe irgendwie, glaube ich, mal gelernt, eine gesunde Kuh kann 150 Liter am Tag trinken, was natürlich viel ist. Und dann ergibt sich, oder das sind auch die Fragen, die sich natürlich im Training immer durch die Betriebe auch dann ergeben, betrifft ja viel, nicht nur Hygiene des Trinkwassers, sondern auch Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Und das wollen wir ein bisschen beleuchten in diesem Podcast. Also fangen wir an, warum ist Wasser so wichtig?
Ja, genau. Einer meiner ersten Artikel für die Fachpresse war ja auch tatsächlich über Wasseraufnahme, so dieses klassische wichtigste Futtermittel in der Milchviehfütterung ist ja einfach Wasser und gerade auch hier oben in Norddeutschland, wo viele eigene Brunnen verwenden auf ihren Betrieben, ist einfach auch die Wasserqualität dann sehr stark schwankend, also jetzt nicht unbedingt innerhalb des Betriebes, weil der Brunnen in der Regel dann eine ähnliche Qualität an Wasser liefert, aber eben auch von Betrieb zu Betrieb und da gibt es ja doch so ein paar Sachen, die man da immer mal wieder ins Auge fassen sollte, damit man nichts übersieht. Also neben unabhängigen Wasseranalysen, die dann auch bei der Probennahme darauf achten, dass man da keine Fehler macht und sich auch genau damit auseinandersetzen, welche Fragestellung jetzt überhaupt beachtet werden soll, sich da sonst auch beim Labor nochmal beraten lassen, ist es ja ganz, ganz wichtiges Learning bei uns auch im Training, dass man nicht nur Proben zieht, egal von was, wenn es schlecht läuft, sondern dann eben auch aus guten Phasen Daten benötigt, um dann Vergleiche anzustellen. Und wir stolpern ja immer mal wieder über die Frage, inwiefern denn jetzt eine Wasserqualität sich dann negativ auf die Eutergesundheit auswirken könnte. Und da gibt es natürlich dann schon auch immer wieder Themen, die wir im Training oder auch dann mit der individuellen Herdensituation so ein bisschen auseinanderklamüstern müssen, um dann herauszufinden, hängt das jetzt tatsächlich mit der Wasserversorgung zusammen oder gibt es da noch andere mögliche Ursachen?
Ja. Ne? Grundsätzlich ist es ja aber so, also genau, Wasser sollte immer zur Verfügung stehen und an dem, was wir mal gelernt haben, müssen immer viel trinken und so weiter, das ist ja auch tatsächlich wahr, ne? Das haben wir jetzt ja nicht irgendwie eine andere Meinung zu und würden jetzt davon ausgehen, dass die Kühe pauschal auch mit 80 Litern klarkommen, obwohl sie irgendwie Anfang, Mitte 30 Liter Milch produzieren sollen.
Vielleicht kann ich da noch kurz einhaken. Tatsächlich ist es ja immer spannend, da auch mal mit Wasseruhren dann zu arbeiten und zu gucken, wo man selbst liegt, weil wir schon auch viele Betriebe kennenlernen durften, wo eben diese Google-Lehrmeinung oder auch aus der Ausbildung und aus den Büchern, ne, dass die Kuh 120 bis 180 Liter locker saufen kann, gerade wenn es dann heiß ist, auch im Sommer. Wenn man dann mit Wasseruhren arbeitet, doch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil man dann doch auch häufig mal unter 100 Liter, auch manche Herden liegen nur bei 60, 70 Litern, liegt. Und wenn man dann eben weiß, dass eigentlich pro Kilo Futteraufnahme 4 bis 6 Liter Wasseraufnahme notwendig sind, damit die Kuh das gut hinbekommt, stellt man dann schnell fest, liegt es denn jetzt einfach nur an der geringen Wasseraufnahme bei mir im Stall und wodurch kommt die denn zustande, ne? / Wasserqualität, ist es ein Tränkeverfügbarkeitsthema, ist die Tränke mal von der Bosskuh besetzt, ist die Durchflussgeschwindigkeit zu gering, Ist die Tränke zu klein? Gibt es zu wenig Tränken? Stehen die ungünstig? Sind die zugefroren? Sind die kaputt? Also gibt ja einen bunten Blumenstrauß an
Ja,
Möglichkeiten.
häufig ist es ja so, genau, dass zu irgendeinem Zeitpunkt der Betrieb dann mal an den Punkt kommt, dass er sich damit beschäftigt. Ob nun extern motiviert, das mitgekriegt hat, der Nachbar, der kümmert sich da gerade drum oder hat gerade eine Tränkeaufbereitungsanlage gekauft oder dass mal wieder ein Artikel erschienen ist. Also genau, tatsächlich ist deine Empfehlung, dass man dann erstmal überhaupt sich einen Überblick darüber verschafft, was trinken sie denn eigentlich, um auch festzustellen, habe ich denn überhaupt ein Problem? Du kannst ja mal sagen, was sind so die üblichen
Ja.
Szenarien, in denen man dann anfängt, auf Suche zu gehen?
Also so die klassischen KPIs und klar kann ja auch jeder noch mal gucken, naja, ich habe ein höheres Leistungsniveau, deswegen setze ich meinen Standard höher. Aber wichtig ist ja, dass man eine regelmäßige Wasseranalyse hat, wenn man mit einem Brunnen arbeitet, also mindestens einmal im Jahr, besser häufiger. Wichtig ist auch, Wasserproben zu ziehen, wenn es rund läuft, also nicht, wenn die Zellzahl gerade bei 350.000 im Schnitt liegt, sondern auch 120.000, dann zu gucken, wie ist denn jetzt mein Wasser überhaupt in der Qualität? Dann ist es wichtig, dass man ausreichend Tränken zur Verfügung hat. Ne? Früher sind wir mal davon ausgegangen, so 10 cm Tränke, Troglänge pro Kuh sind veranschlagt. Auch hier muss man ein bisschen gucken, was hat man für einen Betrieb, wie viel Tränken braucht man. Ich weiß noch, in einem Podcast, wo ich mal eingeladen war, da hatten wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich hatte so die Trogtränken vor Auge und der Fragensteller hatte dann so diese Schnellflusstränken, wo eine Kuh saufen kann, vor Auge. Ist es natürlich ein Unterschied, brauche ich davon jetzt zwei oder eine, ne? Oder also was für so und so viel Kühe. Ja, da muss man immer auch gucken, dass man, wenn man sich mit anderen unterhält, da von den gleichen Sachen spricht, damit man dann auch Vergleiche ziehen kann. Also Wasserqualität für Futteraufnahme ganz, ganz wichtig. Durchflussgeschwindigkeit ist wichtig. Trogänge hatte ich gerade auch schon gesagt. Und daneben darauf achten, dass es jetzt nicht irgendwie ungünstige Plätze sind. Der Großteil der Wassermengen wird ja einfach nach Melken aufgenommen, weshalb es jetzt in konventionell melkenden Betrieb einfach sinnvoll ist, direkt hinter Melkstand da auch eine Tränke zu haben. Natürlich so, dass sich nicht alles zurückstaut, dass man weiter melken kann und da jetzt nicht irgendwie die nächste Gruppe nicht rein kann. Das wissen die meisten von euch. Aber das muss man sich einfach bewusst machen, dass 2 Drittel der Wasseraufnahme da die Kühe einen Bedarf haben und das dann eben auch zu den Standorten oder bei der Standortauswahl mit berücksichtigt gehört. Ne? Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Dann gibt es immer jetzt mal den Trend, auch die Reinigung der Leitung regelmäßig durchzuführen. Ne? Da gibt es dann ja unterschiedliche Systeme. Wenn man jetzt feststellt, gerade weil man mit Brunnen und vielleicht noch ohne Aufbereitungsanlage arbeitet, dass da ein Problem sein könnte, macht das individuell gesehen sicherlich Sinn. Ich hatte das neulich auch mal bei einem Betrieb mit Leitungswasser, der einfach sagte, naja, wir haben die Leitung neulich aufgemacht, weil der Filter bei der Stadt zu war. Also dann mussten die da auch noch mal rangehen.
Gott.
Also auch da kann es sein, bei Leitungswasser, dass es Herausforderungen geben kann, für die man gar nichts kann oder mit denen man auch nicht rechnet. Aber auch hier gilt dann natürlich ganz klar zu gucken, wo sind jetzt die Ursachen und wie stellt man im besten Fall dann auch die Ursache dafür mit
Ja,
unter.
du hast es eben so schön gesagt, aber ich finde, das kannst du noch mal ein bisschen ausführen. Warum ist es so wichtig, in Phasen Proben zu analysieren, wenn es gerade gut läuft?
Ja, so der Klassiker ist, ne, man hat Sommer, Zellzahl ist irgendwie durch die Decke geflogen, man hat vielleicht auch regelmäßige akute Euterentzündungen, die behandlungswürdig sind. Und dann wird ja erstmal, naja, man fängt dann an zu agieren, ne? Das ist, man wird dann auch manchmal ein bisschen kopflos, je nachdem, wie groß das Problem sich da dann aufbäumt. Und dann gibt es auch tatsächlich manchmal den Auftrag, ja, dann zieh eine Wasserprobe aus der Tränke. Und da muss ich dann tatsächlich immer nur müde lächeln, weil da wird man immer was finden. Da sind ganz viele Keime drin und das ist immer so, dass es keine Tränke-Wasserqualität mehr hat, wenn das Wasser da jetzt, ne, die Tränke wurde heute Morgen gereinigt, ich gehe da mittags lang, es sind 30 Grad draußen, da werde ich immer
Grenzenlos.
was finden. So,
Ja.
und jetzt muss ich aber den Vergleich dazu haben, wie es denn gewesen ist, als die Zellzahl noch niedrig lag. Und ich will damit nur sagen, man muss immer gucken, wo man die Proben zieht. Und dann muss man eben auch Daten aus unterschiedlichen Phasen haben, weil es oft so ist, dass auch in guten Phasen natürlich die Keimbelastung sehr hoch ist. Aber dann, meinetwegen, weil das Immunsystem noch nicht durch Hitzestress so strapaziert ist oder die Futteraufnahme noch stabiler war oder die Nacherwärmung im Silostock geringer, gewesen ist, beziehungsweise gar nicht vorhanden, ne, und man jetzt noch nicht mitbekommen konnte, dass da jetzt doch irgendwie noch Nachgärung am Futtertisch im Tagesverlauf stattfindet, etc. pp. Das sind ja dann alles so Fragen, die man sich stellen muss. Und nur dann kann man auch klar sagen, ach so, ich muss jetzt an der Wasserqualität arbeiten, um mein Zellzeitproblem in den Griff zu kriegen. Weshalb sage ich das? Es gibt natürlich Betriebe, die da dann viel investiert haben, also nicht nur Wasserproben, sondern auch, was man dann sonst noch so alles machen kann. Und dann war auch kurzfristig so das Gefühl, jetzt läuft es ein bisschen besser, aber das ist dann oft nicht nachhaltig der Fall, weil eben die tatsächlichen Mitursachen oder Hauptursachen da noch nicht abgestellt sind. Und deswegen macht es immer Sinn oder macht es vor allen Dingen Sinn, gerade bei Wasser auch Proben in den Phasen zu ziehen, wo es gut läuft, zellzeittechnisch jetzt, weil das ist immer so das Erste, was vermeintlich reagiert.
Ja, du hast eben im Nebensatz auch fallen lassen, Wasseraufbereitungsanlage. Ist das für alle, die einen Brunnen haben, grundsätzlich immer besser, eine Wasseraufbereitungsanlage zu haben? Oder wie stehst du dazu?
Letztendlich muss da jeder sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Unsere Meinung ist, dass es auch tatsächlich bei Eisen- und Manganwerten, die deutlich über den Grenzwerten liegen, sinnvoll sein kann, auch um die Schmackhaftigkeit der Wasserqualität hochzuhalten. Und wir auf Betrieben, die dann einfach das Ziel haben, ihre Leistung stetig zu verbessern und ihre Tiergesundheit zu optimieren, man darauf achtet, ne, dass man dann durch Filteranlagen das auch entsprechend rausreguliert bekommt, um dann beispielsweise auch zu verhindern, dass Zink und Kupfer gebunden werden, für die eine gute Fruchtbarkeitsleistung einfach notwendig sind. So, und dann ist es so, dass wir natürlich mitunter sehr hohe Eiseneinträge über das Wasser haben können. Wir müssen da aber auch immer berücksichtigen, dass die auch ähnlich hoch häufig über die Kassilagen sind, weshalb es da einfach auch wichtig ist, dass man da die Gehalte mit im Blick behält, weil es ja natürlich nichts nützt, das jetzt nur an einer Stelle dann abzustellen, sondern man muss dann ja auch noch nach den Ursachen gucken, ne? Rohaschegehalte sich nochmal genauer anschauen, was kann man da noch machen, um die zu reduzieren, etc. pp. Da sind wir dann ja wieder bei der Grundfutterbergung beziehungsweise auch bei der Grünlandvorbereitung. Da geht es ja jetzt auch bald wieder los oder man ist schon fast dabei. Und das ist so ein bisschen Schritt für Schritt, was dann so zu dem Betrieb passt. Und bevor man jetzt kostspielig in so eine Anlage, welcher Art auch immer, investiert, ist es einfach wichtig, dass man, was du vorhin ja auch sagtest, ne, die Status-Quo-Aufnahme macht, da irgendwie nochmal ein paar Analysen verschickt, sicher geht, wie sieht es jetzt aus und was sind meine Ziele, dann auch da nach passender Hilfestellung sucht am Markt, also weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Konzepte und dann guckt, was am besten zu einem passt. Wie gesagt, wenn man sieht, dass die ganze Leitung zugesetzt ist, macht es ja immer Sinn, die Leitung reinigen zu lassen. Ob man jetzt tatsächlich dann dauerhaft mit irgendwelcher Wasseraufbereitung etc. arbeitet, muss man dann ja auch immer sehr auf die Einsatzmengen, Konzentrationen etc. achten, damit auch die Pansenphysiologie nicht sich verschlechtert oder die Pansenmikroben halt gestört werden. Ne?
Ja, was ich neulich mal gehört habe, das fand ich auch ganz spannend, dass Betriebe versucht haben, über den TS-Gehalt am Futtertisch, also Wasser in die Ration, auch die Tränkeaufnahme hochzubringen. Was hältst du denn davon?
Die haben Wasser in die Ration gepackt.
Genau, je nasser die ist, umso höher ist ja auch die Tränkeaufnahme.
Also damit die, okay. Ja, häufig ist ja die Passagegeschwindigkeit dann deutlich beschleunigt. Also bei niedrigen TS-Gehalten in der Gesamt-TMR, ne, von unter 36% verändert sich ja auch die Geschwindigkeit der Ration. Also die wird dann schneller und das führt unserer Erfahrung nach eher dazu, dass sich die Fasermatte im Pansen destabilisiert und die Tiere da häufiger mit Azidose-Symptomen reagieren. Ne? Das müssen jetzt nicht alle Tiere sein, aber Einzeltiere, weshalb wir jetzt da nicht... Also das keine Beratungsempfehlung von unserer Seite aus wäre.
Ja. Was ist noch wichtig im Zusammenhang mit Wasser, mit Tränke? Du hast schon gesagt, ne, so Stalldesign, dass man darauf achtet, dass die Tiere überall Zugang haben, dass die Ventildurchflüsse das ermöglichen, dass Tiere auch mehrere Tiere gleichzeitig da höhere Mengen Wasser entnehmen.
Genau, die Reinigungsfrequenz spielt natürlich noch eine große Rolle. Auch hier Wir sagen dann ja immer so schön, jeder hat ein anderes Normal Null. Auch das ist ja bei der Reinigung der Tränken so. Für den einen ist es normal, die einmal am Tag zu reinigen. Der andere macht das zweimal am Tag. Der nächste macht das zweimal die Woche. Der übernächste macht das einmal die Woche. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und da vielleicht einfach mal die betriebsfremde Brille aufsetzen, also mal so tun, als wenn man bei sich selbst zu Besuch ist und da mit einem kritischen Blick herangehen, ob das denn jetzt noch die Frequenz ist, die dann zu den eigenen Zielen auch passt. Also Schrägstrich Tiergesundheit und Milchmenge, ne, wenn man sich da jetzt irgendwie deutlich verbessern möchte und derzeit aber nur einmal in der Woche die Tränke sauber macht, weil Winter ist und im Sommer macht man zweimal die Woche, weil Sommer ist. Dann das einfach auch nochmal hinterfragen, weil man ja auch schon mal gehört hat, dass es durchaus Betriebe gibt, die das dann mindestens einmal am Tag machen. Ich weiß natürlich, dass das, was die Kapazität, Gülle, Keller etc. angeht, durchaus auch ein Thema ist in der Praxis, ne? Wenn man da das ganze Wasser dann noch rausfährt aufs Land und auch lagern muss die ganze Zeit. Ja, und auch hier dann immer einmal abschätzen, was sind denn die Ziele und was mein Fokus, ne, sind die Kühe mein Fokus, die Tiergesundheit der Kühe und eine steigende Milchleistung und ja, wie komme ich da hin? Gibt es dann vielleicht auch Alternativen? Kann ich nochmal einen Teil der Gülle abgeben oder woanders zwischenlagern? All das sind ja so Fragen, die dann daraus resultieren können und die man sich dann auch selbstkritisch fragen muss, wenn man den Betrieb weiterentwickeln möchte. Heißt ja jetzt nicht, dass jeder einen neuen Güllepott bauen muss, weil er jetzt zweimal die Tränken in der Woche reinigt statt einmal. Aber da gibt es ja eben auch immer Graustufen. Das ist ja nicht alles schwarz oder weiß.
Ja, genau. Okay, cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.